Moin zusammen und herzlich willkommen in der Energiezone, dem Podcast für alle, die Energie nicht nur nutzen wollen, sondern wirklich durchblicken wollen. Heute geht's mal wieder tief rein in die Welt der erneuerbaren Energien, smarte Geschäftsmodelle und vor allem, wie wir Energie günstiger und fairer und flexibler machen können. Ich bin Ilan, einer der Gründer von ONU Energy und hier mit Alex Graf in der Energiezone laden wir uns regelmäßig die spannendsten Leute aus der Branche ein, so Unternehmer, Investoren, Tech-Nerds, smarte Berater und alle, die wirklich was verändern wollen. Und heute haben wir Bastian Girul, Geschäftsführer von Octopus Energy in Deutschland, im Pod. Er ist zurück, muss man ja sagen. Wir haben genau vor einem Jahr schon mal eine Folge aufgenommen. Damals die Episode 29 oder 30 im Januar 2024. Nee, korrigiere, das war die 33. Falls ihr Lust habt, hört da auch nochmal rein. Aber jetzt ist erstmal Zeit für ein Update. Was erwartet euch in dieser Folge? Wir haben Octopus auf absolutem Wachstumskurs. Die haben sehr, sehr ambitioniert in den deutschen Markt gestartet. In UK schon sehr erfolgreich und jetzt von 300.000 auf 700.000 Kunden oder so. Und wir sprechen drüber, was hinter diesem rasanten Anstieg so steht. Energiegipfel 2025, also wir waren ja beim Handelsblatt. Und welche Themen da so die Branche bewegt haben und warum wir immer noch über teilweise dieselben Baustellen reden. Das ganze Thema Wärmepumpen, Marktbereinigung, also Octopus auf voller Expansion, da auch Akquisitionen gemacht, sprechen wir drüber, während andere straucheln und der Markt insgesamt zurückgeht. Und dann Zero Builds, Häuser ohne Stromrechnung. Erste Siedlung mit 0 Euro Energie, was steckt da wirklich dahinter? Wie funktioniert das? Kaffee schnappen, auf Play drücken oder gedrückt halten. Los geht's mit Bastian Girul von Octopus Energy. Auf geht's, ab geht's, let's roll. Ja, moin Bastian.
Guten Morgen.
Schön, dass ich hier bei euch im neuen Octopus Energy Office in Berlin sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du hier bist. Ich glaube, erster Podcast, den wir machen im neuen Büro jetzt hier in Berlin.
Geil, okay, super. Und für uns ja quasi schon so ein bisschen so eine Tradition. Wir haben ja auch genau vor einem Jahr auf dem Handelsblatt Energiegipfel zum ersten Mal aufgenommen.
Ja,
das ist wieder im Januar. Vielleicht machen wir das jetzt einfach jeden Januar. Können wir mal überlegen,
sehr gut.
Genau, ich meine, München im Oktober waren wir bei euch eingeladen, weil ihr veranstaltet habt mit uns zusammen das Energiezone-Energiefrühstück. Da war ich schon total geflasht von eurem Office. Jetzt bin ich deswegen ein kleines bisschen weniger impressed, also immer noch ziemlich schick hier. Ihr seid neu in der Location, oder? Oder relativ?
Genau, wir sind November letzten Jahres hier reingezogen, also richtig erst im Dezember, da hatten wir auch Weihnachtsfeier, weil quasi so ein bisschen Eröffnung für die Location. Wir wachsen relativ rapide. In München haben wir einen Haufen Space, um da reinzuwachsen. In Berlin hatten wir eben ein bisschen kleinere Offices und jetzt haben wir das hier ein bisschen zentraler zusammengezogen. Wir hatten jetzt auch das ganze letzte Jahr hier einen Showroom, wo wir so ein bisschen demonstrieren konnten, was die Sachen und die coolen, innovativen Produkte, die wir am Markt haben, wie die so funktionieren und aussehen. Das haben wir jetzt auch quasi mit integriert ins Office, also sehr happy, hier auch regelmäßig jetzt Besuch zu empfangen.
Super. Gut, dann komme ich einfach öfter her. Das ist nämlich zufällig auch in der Nähe von unserem Office. Also wenn hier in diesem grauen Berliner Januarmorgen mit Nebel rausguckst und da so links die Straße hoch, 5 bis 7 Minuten laufen, da auf der rechten Seite.
Ah ja, cool, sollen wir hier mal wieder was hosten für euch?
Ja, wäre auch cool. Genau, also unser Office ist deutlich, ONU Energy ist noch deutlich kleiner als Octopus, aber wir geben uns Mühe sozusagen, ihr seid unsere Vorbilder vielleicht. Wir nehmen an einem Januarmorgen auf, mal gucken, wann wir ausstrahlen. Ich hoffe, dass ich ganz viele super geile Announcements aus dir rauskitzeln kann. Gestern hattet ihr hier so ein Pressefrühstück und da hast du sicher einiges Tolles verkündet. Ich dachte, wir strukturieren die Folge so. Also erstmal müsste ich trotzdem nochmal kurz vorstellen, weil viele kennen dich, aber wir wachsen ja auch ein bisschen und einige kenne ich noch nicht. Für diejenigen, die ich noch nicht kenne, ist die Referenz auf jeden Fall Folge, ich muss nochmal nachgucken, welche, aber so, ich glaube 29, 30 oder so, da können sie sozusagen die Full Intro haben. Aber vielleicht kannst du eine kurze Intro nochmal machen, wer du bist und was du machst und was Octopus macht. Und dann versuchen wir sozusagen die Entwicklung nachzuzeichnen. Ja. Was habt ihr in den 12 Monaten erreicht? Und was sind die aktuellen Themen, Herausforderungen, die euch so umtreiben? Passt das?
Ja, absolut.
Cool, also, wer bist du?
Ich bin der Bastian, ich bin der CEO von Octopus Energy Deutschland. Ich leite unser Business hier, das heißt, was macht Octopus Energy? Wir sind ein Energieanbieter für erneuerbare Energien. Wir sind aber in der Zwischenzeit auch ein Installationsbetrieb für Wärmepumpen und wir sind wettbewerblicher Messstellenbetreiber. Das heißt, wir installieren auch Smart Meter bei Kunden. Mhm. Wir haben sehr viele innovative, smarte Produkte im Bereich Energiewende sozusagen. Ja, für Kunden, Endkundenbusiness ist unser Fokus. Genau, und ich leite den Laden. Ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren in der Position. Davor habe ich Marketing und Product Teams bei uns geleitet. Mhm. Die Kernaufgabe, die ich habe, ist quasi den Erfolg unserer britischen Mutterunternehmen aus Großbritannien hier im deutschen Markt anzubringen. Octopus hat es geschafft, in Großbritannien innerhalb von 8 Jahren, in der Zwischenzeit sind es 9, also aber nach 8 Jahren zum größten Stromanbieter des Landes heranzuwachsen und jetzt ganz neu zum größten Energieanbieter, also über Strom und Gas hinweg. Was ich immer noch beeindruckend finde, wenn man überlegt, das war ein wirkliches so Startup innerhalb von 8 Jahren. Es gibt sehr viele Unternehmen, die ja Erfolg feiern, der größte in ihrer Branche zu sein. Startups, die oft die Branche dann erfunden haben. Mhm. Wir haben das geschafft in einem der traditionsreichsten Industrien überhaupt der Energiewirtschaft.
Ja, das fand ich auch total beeindruckend beim letzten. Ne? Das ist kein leichtes in so einer sehr konservativen, tradierten und auch bewahrenden Branche zu schaffen, so schnell zu wachsen. Da muss man schon irgendwas besonders machen oder irgendwas anders machen.
Ja.
Und interessanterweise jetzt im Vergleich zu den anderen, die so in dem gleichen Markt spielen, seid ihr halt erst Stromanbieter gewesen und geht jetzt sozusagen in die, sag mal, One-Stop-Shop, Full-Energielösungswelt. Mit Wärmepumpen und Solar-PV und so. Aber ihr angefangen habt ihr wirklich einfach als ganz normaler Stromanbieter, Energieverkäufer, ja?
Ja, genau. Also beziehungsweise ich würde sogar anders sagen, wir sind im Kern sind wir ein Technologieunternehmen.
Ja.
Also die gesamte Group oder Octopus basiert darauf, dass wir eine Tech-Plattform entwickelt haben, die wir Kraken nennen, die spezifisch darauf entwickelt wurde, als Energieanbieter eben im Energiemarkt, insbesondere mit dem Fokus auf erneuerbare Energien, auf dieses Thema Flexibilisierung im Energiemarkt umzugehen.
Mhm.
Und mit diese Plattform, das gab es auch als erstes und dann im relativ schnellen zweiten Schritt wurde dann der Energieanbieter dazu gegründet. Als wir hier in Deutschland in den Markt gekommen sind, klar, haben wir im ersten Schritt rein als Energieanbieter agiert, also Stromverträge aus erneuerbarer Energie und Gasverträge angeboten. Aber in der Zwischenzeit, genau, haben wir uns ziemlich weiterentwickelt und bieten ein sehr, sehr breites Portfolio an.
Gar nicht. Ich wollte es jetzt auch gar nicht sozusagen runterspielen oder so. Ich habe natürlich Tech vergessen und die Story, dass sozusagen Kraken erst und Octopus als Beispielkunde für Kraken geboren wurde und so, die besprechen wir oder haben wir auch besprochen in der Folge von vor einem Jahr. Wie war der Energiegipfel für dich? Also ersten Tag haben wir schon hinter uns. Robert Habeck war da. Ihr habt einen ziemlich großen Stand da in der sehr, sehr zentral unten, da wo man luncht. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das? Was sind so die Themen, die dich da erreicht haben?
Ich fand es ganz interessant, weil natürlich die Geschehnisse in den USA auch da sehr stark alle Debatten und so dominiert haben. Es ging immer um Trump. Jedes Panel gefühlt hat damit angefangen. Ich fand es dann irgendwann so, okay, ja, wir haben darüber geredet, ja. So, man hatte irgendwann so das Gefühl, so ist der jetzt Präsident von Deutschland geworden. Ja, das hat Auswirkungen, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen im ersten Moment. Ansonsten, es ist immer wieder interessant, es ist immer wieder spannend. Ich finde, Anfang vom Jahr hat natürlich schon so einen Effekt, das ist so ein Kick-Off-Effekt, dann trifft sich die Branche, was passiert dieses Jahr? Man hat dann auch immer viel vor, viel im Petto, viel Energie ist da. Auf der anderen Seite fand ich es aber schon auch spannend zu sehen, also ich im Vergleich zum letzten Jahr hatte ich so das Gefühl, so okay, das hat sich jetzt so an sich aber jetzt nicht drastisch verändert. Ja, so es gibt einige Aussteller, die genau an derselben Stelle stehen. Ich hatte auch von einigen Panels das Gefühl, das hatte ich letztes Jahr alles schon gehört. So, ich meine, es ist jetzt ein Jahr vergangen und in der Energiewirtschaft ist für viele Unternehmen ein Jahr wirklich nicht viel, ja. Das fand ich aber ganz interessant zu sehen, zu sagen, so ja, wir reden immer noch drüber, dass wir keine Smart Meter haben und wir reden immer noch drüber, dass wir irgendwie mehr mit Flexibilisierung machen müssen und wir reden immer noch drüber, dass bidirektionales Laden irgendwann kommen wird und potenzieller als Heilsbringer des Energiemarktes oder auch der Downfall, ja. So, und dieses da fehlt ein bisschen die Geschwindigkeit, meiner Meinung nach. Ja, wirklich, dass wir da jetzt mal dastehen und ein bisschen Veränderungen haben.
Ja. Genau, Präsident Bundesnetzagentur war da, noch amtierender Bundeswirtschaftsminister Habeck. Ich fand, also so mein Eindruck war, es gab schon relativ viel so Anerkennung für das, was das BMWK in den letzten, nicht ganz vier Jahren irgendwie geleistet hat. Also ich glaube, so insgesamt ist sozusagen, sagen wir, relativ für die Branche ist viel passiert, ja. Auch wenn es jetzt für ein innovatives Startup, was irgendwie aufmischt, sich immer noch langsam anfühlt. Aber ich glaube, ein bisschen was ist schon erreicht worden und zumindest die Stimmung so im Raum, die ich wahrgenommen habe, war schon eine der Anerkennung für das, was geleistet wurde und das, also auch das Vorankommen und so. Spannend. Dann kannst du uns ja am Beispiel von Octopus vielleicht erzählen, wie es ist, schnell voranzukommen. Erinnerst du dich noch ein bisschen, wo ihr standet letztes Jahr und was so die, was ich Meilensteine sind, die seitdem passiert sind?
Ja, ich glaube so ganz vage, waren wir so bei knapp unter 300.000 Kunden damals, meine ich. Ich glaube, wir haben sehr viel drüber geredet, was wir alles machen wollen, was wir Projekte planen, was wir auch aus Großbritannien nach Deutschland holen wollen. Und da ist halt schon viel passiert. Ja, wir sind in der Zwischenzeit sogar ein bisschen über 700.000 Kunden in Deutschland, haben da also sehr rapides Wachstum hingelegt.
Ist es sozusagen, seid ihr der schnellst wachsende oder kann man das irgendwie, ist es wahrscheinlich nicht öffentlich, ne?
Das ist ein spannendes Thema, weil das ist ja nicht öffentlich, also man weiß ja immer nicht so, wie viel Kunden haben diese ganzen Energieanbieter, bis auf ein paar, die es halt disclosen müssen. Mhm. Es gibt generell sehr viel Intransparenz im Energiemarkt, da können wir nachher gerne auch nochmal drüber reden, auch was Pricing angeht und wie mit Endkunden umgegangen wird. Ich würde es gerne behaupten, dass wir der Schnellstwachsende sind. Das kann ich jetzt aber nicht belegen.
Ja.
Aber ich finde so für unsere Ziele, die haben wir alle erreicht. Ja. Mhm. Freuen uns auch und sind sehr gespannt auf, was uns dieses Jahr bringt. Ja, Ziel ist natürlich so zu gucken, mal so die erste Million zu überschreiten. Das wird richtig spannend. Schaffen wir das schon dieses Jahr? Mal schauen.
Mhm.
Das war, glaube ich, so ein Punkt. Und sonst haben wir halt sehr viel drüber geredet, Sachen, die kommen werden. Ich glaube, wir haben drüber geredet, dass wir planen, Wärmepumpen zu installieren oder dass wir anfangen, da Kapazitäten auszubauen. In der Zwischenzeit haben wir eine Workforce von über 200 Leuten, also weit über 200 Leuten, fast 300 Leute.
In München und Berlin?
Genau, fast deutschlandweit in der Zwischenzeit.
Ach so, okay.
Wir decken, damals war noch so München, Berlin, da haben wir, glaube ich, so ein bisschen angefangen, die ersten Installs zu machen. In der Zwischenzeit sind wir auch Nordrhein-Westfalen, Bremen, wir haben einen Großteil von Bayern decken wir ab, wir decken auch noch ein bisschen Brandenburg ab. Und wir haben ganz neu, das ist jetzt auch gestern announced worden, einen Wärmepumpeninstallationsbusiness in Baden-Württemberg übernommen.
Habe ich gesehen, ja.
Daulto mit 130 Mitarbeitern.
Was ich total krass fand, die sind 23 gegründet worden. Das habe ich in der Pressemitteilung gesehen. Die 23 gegründet und Anfang 25 übernommen worden.
Ja.
Sehr beeindruckend.
Es ist super beeindruckend. Also wir waren auch, wir haben uns ja schon auf viele Businesses am Markt angeschaut und du hast halt sehr stark diesen, das ist halt auch oft traditionelle SAK-Betriebe und so, die passen zu unserem Growth-Mindset, hat das ganz oft nicht zusammengepasst. Und das war ein Business, das wirklich genauso tickt wie wir, diesen Drang hat, den Markt zu verändern, erneuerbare Energien in die Haushalte zu bringen, das Klima zu retten damit, und halt auch diesen Fokus halt auf Wachstum hat, schnell zu sein und unglaublich guten Kundenservice. Baden-Württemberg war dann immer noch so ein Whitespot auf unserer Karte und dann haben wir schon so geguckt, okay, wann fangen wir da an, selber aufzubauen und guckst dir natürlich das Landscape dann nochmal ein bisschen genauer an. Und dann haben wir halt relativ schnell festgestellt, okay, da ist schon mal jemand, der ist sehr erfolgreich.
Mhm.
Und normalerweise ist unser Way-In schon zu sagen, jetzt gucken wir mal, wie zufrieden die Kunden sind, weil ganz oft zeigt sich dann auch gerade auf den einschlägigen Online-Plattformen, das ist dann alles links. Und dann haben wir gesehen, überragende Zufriedenheit, extremes Customer Love. Und dann haben wir gesagt, bevor wir da jetzt hingehen und versuchen uns gegenseitig irgendwie da die Kunden wegzunehmen, lass uns doch mal Gespräche aufnehmen, ob man das nicht vielleicht zusammen macht. Und das war wirklich so ein bisschen gleich nach den ersten Gesprächen auch mit dem Founder und CEO David da, gleich so ein bisschen so ein Perfect Match. Und wir gesagt haben lass mal quasi Kräfte bündeln und das Thema nach vorne treiben.
Der bleibt auch dabei und treibt es jetzt für euch von. Und das ist dann Installationsbetrieb für nur Baden-Württemberg oder für ganz Deutschland?
Genau, also das ist so, also das ist der Teil, die sind in Baden-Württemberg fokussiert, ja, aber damit, also wir werden das natürlich bei uns integrieren, da kommt auch die Octopus-Brand drüber, das heißt aber, die Installation in der Region bleibt so bestehen, aber wir müssen schauen, und die haben sehr gute Ansätze auch in verschiedenen Bereichen, und sagen, okay, da können wir auch noch was von denen lernen, und ein bisschen mit unserer Power oder mit unseren Prozessen, die wir haben, kombinieren, und das Ziel ist es halt, das wirklich deutschlandweit auszuweiten. Und tatsächlich ist unser Ziel zu sagen, hey, wir wollen schon auch nicht ein Wärmepumpeninstallateur in Deutschland sein, sondern Ziel ist es, Nummer eins zu werden. Mhm. Wir haben ein bisschen Aufholjagd gegen ein, zwei andere im Markt, aber jetzt gerade auch mit so einem neuen Partner oder so neuen Teammitgliedern sind wir da an der Stelle, wo ich glaube, dass wir vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber das Jahr drauf definitiv in diese Richtung gehen werden.
Ja, ich meine, der Wärmepumpenmarkt ist ja krass geschrumpft letztes Jahr, ne? Also Konsolidierungsjahr oder so.
Ja.
Also wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung, ich habe da gestern drüber geredet, dann irgendwie sowas wie 300 oder 400.000 2023 noch und letztes Jahr nur 200.000. Und bei dem gesamten Heizungsmarkt von irgendwie 800.000 oder so Heizungsinstallation oder Heizungserneuerung insgesamt, eher nur ein Viertel Wärmepumpe. Aber ihr sagt ja, okay, das ist jetzt irgendwie eine kleine Delle im Markt. Wir sehen die Zukunft. Die Leute haben es noch nicht richtig kapiert. Wir bringen das trotzdem.
Also ich finde es ganz interessant, das ist so ein bisschen, wenn man sich das anschaut, ja, es ist zurückgegangen, aber wir hatten ja vor allem, weil wir so eine extreme Problematik hatten mit dieser unklaren Fördersituation, die es gab, wo dann lange Zeit den Leuten war schon klar, dass gefördert wurde, aber es hieß halt, in der Zukunft gibt es eine bessere Förderung, dann haben die monatelang ihre Kaufentscheidung rausgeschoben, und dann, als die Förderung dann klar war und als es losging, hieß es halt so, ah ja, wenn ihr jetzt im Februar eine Wärmepumpe kauft, dann kriegt der erst, also letztes Jahr im September dann das erste Mal die Ausbezahlung der Förderung. Und da haben natürlich viele Verbraucher gesagt, Moment, da muss ich ja 10.000 Euro jetzt irgendwie vor mir herschieben, die ich vorfinanzieren muss, bis ich das Geld zurückbekomme. Und das waren wirklich Gespräche, wo wir gesagt haben, so, ja, wir machen jetzt erstmal Sommerurlaub, so wollen wir wieder wegfliegen, so, und dann gucken wir mal, wenn wir zurückkommen, schauen wir uns mal die Situation an, und dann fängt die Heizperiode an und dann kriegen wir auch gleich die Förderung. Also haben die Leute fast ein ganzes Jahr ihre Entscheidungen vor sich hergeschoben. Und das hat natürlich einen Effekt gehabt. Mhm. Ja. So, und dann zusätzlich die Diskussionen, die außenrum auch immer noch politisch geführt werden, die aus meiner Sicht komplett Nonsens sind.
Ja.
Grünes Öl und keine Ahnung, was da alles diskutiert wird. Ja, das führt halt nicht dazu, dass die Leute, wir reden immer von Technologieoffenheit, aber es ist ja eigentlich nicht, dass die Leute wirklich eine freie Entscheidung führen können, weil es wird versucht, medial und politisch da ja irgendwie ein Thema draus zu machen. Man sieht aber, wenn man sich das anschaut, ein Viertel sind Wärmepumpen, und ja, das hat abgenommen wegen diesem Förderding, aber overall sieht man auch, dass der Heizungsmarkt, also es hat halt auch Schwankungen. Und ich finde, es ist relativ konstant, wenn man so Sondereffekte rausnimmt, wie viele Leute die Wärmepumpe kaufen. Mhm. Ja. Und ich finde es auch immer wieder spannend, dass man am Ende des Tages, wenn man beim Verbraucher am Küchentisch sitzt und das Verkaufsgespräch führt, trotz der gesamten Diskussion, die da teilweise im Markt passiert und die Ängste, die geschürt werden, da der Deutsche dann doch immer noch so rational ist und vor allem auf die Ersparnisse schaut, klar, und schnell versteht, vierfache Effizienz von so einer Heizlösung gegenüber Öl und Gas, ja, steigende Öl- und Gaspreise, insbesondere mit der CO2-Bepreisung da drauf, das ist die bessere Investition.
Ja, und erwartbar auf lange Sicht günstigere Stromentstehungskosten und erneuerbar.
Ja.
Surprise. Okay, und dann aber habe ich auch verstanden, der Wärmepumpenmarkt ist doch noch ein sehr lokaler. Also es gibt einfach, also so in meiner LinkedIn-Bubble sehe ich irgendwie fancy Logos von irgendwie Startups, Scale-Ups und so, aber die Realität ist, ein sehr, sehr großer Teil, ich weiß jetzt nicht, 70% oder 80% oder so, ist wirklich Installationsbetriebe in der Fläche, die jetzt keine große Brand haben oder so. Und deswegen ist da so meines Verständnis nach einfach auch ein riesen Wachstumspotenzial für jemanden wie euch oder die anderen, da reinzuwachsen und das sozusagen deutschlandweit ordentlich strukturiert effizient aufzuziehen, oder?
Ja, absolut. Also das ist so ein Thema, der Großteil des Heizungsbaus passiert tatsächlich lokal über den lokalen SHKler statt. Und da ist auch ein bisschen so ein Problem mit der Wärmepumpe, weil das sind oft SHK-Betriebe, die seit Jahrzehnten Gas- und Ölheizungen machen. Mhm. Und jetzt tauchen da plötzlich diese neuen Wärmepumpen auf. Jetzt hast du einen Meisterbetrieb, wo der Meister vielleicht auch nicht mehr der Jüngste ist, der sich auch überlegen muss, wie geht denn das hier nochmal weiter perspektivisch. Und jetzt taucht da plötzlich diese Wärmepumpe auf. Das ist für den erstmal überhaupt kein Incentive, das zu machen. Wenn ich seit 20 Jahren Gasheizung und Ölheizung mache, das geht schnell, das kann ich installieren, das kann ich warten. Da habe ich erstmal kein Interesse. Das ist auch, und wir merken das, wird ganz oft dann die Wärmepumpe da im Verkaufsgespräch schlecht geredet, ja, weil man das halt nicht installieren will für den Kunden. Wenn es aber dann doch dazu kommt, dann wird die oft sehr überpreisig verkauft, weil man sagt so, naja, wenn wir das jetzt schon machen, dann müssen wir da aber auch so. Und dann der es will, die Wärmepumpe, der ist auch bereit, viel zu zahlen. Und da werden teilweise dann, keine Ahnung, Tickets aufgerufen, die kosten 20.000, 30.000 Euro mehr, als was wir aufrufen würden für eine Wärmepumpeninstallation. Ja, weil es ist dann auch nochmal besonders kompliziert, was da gemacht wird. Und der dritte Faktor ist, und dann, das ist auch oft der Fall, dass gerade, wenn das eben nicht eine Technologie ist, die schon länger installiert wird, dann ist das oft so, ja, man macht das mal mit dem gefährlichen Halbwissen, dass man auch eine Gas- und eine Ölheizungsinstallation hat. Und dann hat man den Effekt, es hat ein teures Gerät eingebaut, das funktioniert aber nicht richtig, weil die Einstellung von einer Wärmepumpe ist nochmal eine ganz andere Sache als eine Gasheizung. Mhm. Und dann ist der Kunde plötzlich unzufrieden, weil nämlich plötzlich die Stromkosten viel zu hoch sind oder die Heizleistung nicht so wie gedacht. Und es wird dann auch wieder auf diese Wärmepumpe geschoben. Super teuer und es funktioniert nicht. Ja? Und das hat ganz oft damit zu tun, dass da Installations- oder Installateure dann am Werk sind, die halt keine Schulung auf Wärmepumpe haben, keine Ahnung bei der Einstellung haben, den Kunden damit auch alleine lassen im Nachgang, die natürlich keine optimierten Stromverträge anbieten können, wie wir das machen. Und das ist so, das ist so ein bisschen ein Problem. Das ist so das Gros der Leute. Und die Leute gehen natürlich auch gern zu ihrem lokalen Vertrauensträger, dem Heizungsbauer.
Ja, ist auch verständlich.
Aber das Problem ist halt so ein bisschen, das sind nicht die Experten im Markt. Ja, und da sehen wir schon noch sehr, sehr großes Wachstum.
Ja, und vor allem nicht die Experten für die neuen Technologien, die auch gar nicht mehr so neu sind, aber sozusagen neuer als jetzt irgendwie eine Gastherme oder sowas. Zu Hause. Okay, cool. Verstanden. Also sozusagen sehr optimistisch, sehr bullisch auf Wärme längerfristig und wahrscheinlich auch ein opportuner Zeitpunkt, einen Wärmepumpeninstallateur zu kaufen nach so einem Jahr. Vielleicht ist jetzt meine Vermutung. Was gibt's noch Neues?
Wir sind sehr aktiv im Bereich Smart Metering. Wir sind eben wie gesagt wettbewerblicher Messsteinbetreiber. Wir haben jetzt, nachdem wir ein paar
Warte mal, das ist ja relativ, ist das was, wo wir kurz reinzoomen können? Ist das was, was jetzt anders ist versus sozusagen vor einem Jahr? Ist das was, wo ihr einen Strategiewechsel hingelegt habt oder einen neuen Fokus legt?
Ja, absolut. Also vor einem Jahr war das, glaube ich, noch überhaupt nicht Thema. Wir haben so ein bisschen über Smart Meter geredet, dass wir keine haben in Deutschland. Und warum
das war dein Hauptkommunikationsinteresse beim Handelsblatt Energiegipfel letztes Jahr, meiner Erinnerung nach, dass ihr die Alliance mit angeführt, gegründet gehabt und da versucht habe, sozusagen von außen auf die MSBs, auf die GMSBs, auf die grundständigen Messstellenbetreiber, die sozusagen nah an den Netzbetreibern oder auch gleich der Netzbetreiber sind, versucht habe, sozusagen Druck auszuüben auf die und jetzt sagt ihr, nee, machen wir selber, können wir besser? Oder?
Ja, genau.
Weil der beste Druck ist Wettbewerb.
Ja, sorry. Nee, also absolut. Also das ist genau das. Genau. Damals war das so ein bisschen so Awareness schaffen und eben Koalitionen bilden, auch mit anderen, also mit Konkurrenten im Markt, die halt auch sagen, hey, damit wir smarte Tarife, dynamische Tarife, damit wir Flexibilisierung im Energiemarkt haben, brauchen wir am Ende immer einen Smart Meter. Wenn ich erneuerbare Energiequellen habe, die eben dann arbeiten, wenn sie arbeiten, wenn viel Wind und Sonne da ist, mit dieser Flexibilität muss ich umgehen. Und das kann ich nur, indem ich das dann den Verbrauch anpasse. Und dafür brauche ich dieses Gerät in der Mitte, das Smart Meter, das mir sagt, wann wird denn wie viel Strom verbraucht. Mhm. Und darauf kann ich spannende Produkte entwickeln. So, und wir haben tatsächlich lange versucht, da irgendwie Prozesse im Markt in Gang zu bekommen, aber es hat nicht funktioniert. Wir haben mit externen Anbietern zusammengearbeitet, die quasi das für uns hätten übernehmen sollen. War komplettes Desaster. Ich bin der Meinung, dass es da vielleicht neben ein paar Grundzuständigen eigentlich niemanden gibt, der das Thema im Griff hat. Ja, auch
nicht die WMSBs, die man so kennt.
Ich will jetzt nicht alle sagen, ja, da gibt es schon einige, aber wir haben halt versucht, wir haben uns einige, also wir haben uns einige angeschaut, die sind entweder extrem teuer. Ich glaube, die, die es können, die lassen sich halt auch wirklich gut bezahlen. Und die anderen, die irgendwie auch groß wirkten, hat man relativ schnell festgestellt, haben die Prozesse überhaupt nicht im Griff. Darum haben wir uns jetzt entschieden, das völlig selbst zu machen, also auch die ganzen technischen Prozesse bei uns abzubilden oder auch IT-Infrastruktur aufzubauen. Auch das wieder, auch unsere eben unsere Schwester Kraken entwickelt da jetzt weiter. Und wir hiren gerade sehr intensiv Elektriker und bauen das aus. Also wir installieren bei den Kunden mit eigenen Leuten, mit der eigenen Mannschaft. Unser Ziel ist es tatsächlich, und das ist vielleicht nochmal spannendere News, nicht nur, dass wir das jetzt für uns selber machen und wir sind so ein bisschen, und der Markt ist schon noch schwierig, also man muss sich da hart durchkämpfen. Mhm. Jeder Roadblock, der einem in den Weg gelegt werden kann, wird aktiviert, sei es bei den Grundzuständigen, sei es bei den Messstellenbetreibern, den Netzbetreibern, dann oft sind es die Stadtwerke. Also da muss man sich wirklich, da muss man wirklich Lust drauf haben und sich durcharbeiten, das macht es auch so schwierig. Und das haben wir jetzt gemacht, das hat fast ein ganzes Jahr gedauert, also du musst Einzelverträge mit 900 Anbietern schließen und die musst du einzeln verhandeln und dann musst du nochmal nachfragen, dann haben die alle keine Prozesse, dann willst du da anmelden, dass du einen Mieterwechsel machst, dann weiß niemand, was die jetzt machen sollen auf ihrer Seite, weil das ist ein Prozess, der ist noch nie passiert für die. Mhm. Ja. Der Kunde sitzt da und sagt so, ja, wann kommt denn endlich mein Smart Meter? Dann hast du Smart Meter installiert, dann funktioniert irgendwas mit der Datenübertragung nicht. Über den Netz, also ist es wild. Ja. Mhm. So, und das haben wir jetzt ein Jahr lang, haben wir uns daran so ein bisschen nicht die Zähne ausgebissen, aber das halt irgendwie durchexerziert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir können in die Skalierung gehen. Wir werden jetzt tatsächlich Monat zu Monat haben wir also irgendwie 100 oder 1000 Smart Meter, die wir jetzt dann immer installieren werden. Und das skaliert jetzt sehr stark hoch. Und wir werden, und das ist auch so ein bisschen große News aktuell, wir werden perspektivisch auch unsere Services an andere anbieten. Also wir machen quasi Smart Meter Installation as a Service.
ONU kann jetzt sozusagen,
genau.
Also auch für Gewerbe?
Ja, da sind wir noch gerade am gucken für Gewerbe. Okay. Ja, es geht uns, wir haben ja immer diesen Endkundenfokus bei Octopus sehr stark. Aber alle, auch Stadtwerke, ja, oder auch grundzuständige Messstellenbetreiber, die sagen, und wir haben mit einigen gesprochen, die sagen, wir wissen auch noch nicht, wie wir das machen sollen, ja, weil das ist ja schon eine Gewaltaufgabe, gerade wenn es kleinere Gebiete sind, die halt jetzt auch nicht die Ressourcen für sowas haben. Auch für andere Anbieter am Markt, die sagen, wir wollen innovative Produkte anbieten, aber wir brauchen auch die Smart Meter. Für die installieren wir zukünftig gerne Smart Meter in Deutschland.
Okay. Also das erachte ich als persönlich als riesen ein Bärendienst für die Energiewirtschaft und für die deutsche Gesellschaft. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann geht halt gar nichts. Und es ist halt so frustrierend, irgendwie von außen zu schauen und auch manchmal mitzubekommen. Also wie gesagt, bei ONU haben wir über unsere Makroprozesse auch mit Messstellenbetreibern zu tun. Und es ist klar, gibt es irgendwelche gesetzlichen Pflichten, die können die aber, den können die nicht nachkommen, weil sie haben so viel anderes zu tun, Netzanschlussbegehren, bla bla bla. Und am Ende kommen wir nicht voran und sind geblockt. Kann man damit Geld verdienen?
Ja, kann man.
Oder ist es ein Enabler sozusagen?
Ja, genau. Also es ist schon ein sehr großer Enabler, aber es ist schon auch ein Business Case. Also es ist eine eigene Company aufgesetzt, die sich damit betreut. Wir haben auch, und das ist glaube ich auch das erste Mal, dass das in Deutschland passiert, wir haben auch einen externen Investor, der quasi das Invest für die Hardware macht. So haben wir es auch geschafft, in Großbritannien da eine relativ interessante, also Business Case bzw. Skalierung hinzubekommen. Es ist aber genau Wort Skalierung, es ist was im Großen funktionieren muss. Also wenn ich hier mal einen Smart Meter installiere und da mal einen Smart Meter installiere, allein wegen den Anfahrwegen, das ist nicht rentabel. Ja, das fängt erst ab einer gewissen Stückzahl und einer Größe an, wirklich Spaß zu machen und auch zu funktionieren. Das ist jetzt kein Business, wo ich sage, wir schaffen jetzt die Millionen mit. Ja, die Margen sind sehr schmal. Aber ja, du hast halt diesen Doppeleffekt, genau, auf der einen Seite, ja, das funktioniert, es ist ein wichtiges Teil der Infrastruktur in Deutschland und ich sage, wenn es keiner macht, dann machen wir es halt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Enabler auch für unser Businessmodell und generell für Flexibilisierung am Strommarkt, ja, was wieder den Erneuerbaren halt extrem hilft.
Okay, got it. Was gibt's noch für News?
Was gibt's noch für News? Ich glaube, das ist ein Thema, wir haben über Zero Bills damals geredet. Das ist dieses Haus, das wir haben, wo eben Solarpanel drauf ist, eine Batterie verbaut, eine Wärmepumpe, auch ein Smart Meter und unsere Tech-Plattform das dann so steuert, dass die Kunden, die da drin leben, nichts mehr für Strom zahlen.
Mhm. Und die also haben keine laufenden Kosten
haben. Genau, also die haben keine, du zahlst monatlich nichts mehr für deinen Stromtarif und das halt auch jährlich dann nicht, und zwar Strom Strom und damit halt auch, weil es eine Wärmepumpe ist, heizen. 0 Euro jeden Monat und das Ganze für mindestens mal 5 Jahre.
Das stelle ich mir vor, funktioniert besonders gut in modernen Häusern, die gut gedämmt sind. Also wenn ich jetzt irgendwie gerade mit jemandem geredet, der hat hier in so einem Stadtteil Fliegersiedlung, Fliegerviertel in Berlin, Tempelhof, was gekauft. Das ist ein Altbau. Mhm. Die wollen natürlich irgendwie modern sein und eine Wärmepumpe und Solar-PV und Ladesäule und sowas alles haben. Aber Wärmepumpe ist irgendwie schwierig, weil du musst ja meistens Fußbodenheizung verlegen, ne, damit das...
Nee, das okay. ist ein absolutes, das ist so ein Mythos, der okay. versucht wird, gut, zu pushen.
Ja, genau.
Also Wärmepumpe, nur das so, Wärmepumpe im Altbau ist kein Problem. Wir haben eine Wärmepumpe im Haus von 1860 eingebaut, funktioniert super.
Und da kriegst du Zero Bills hin?
Nee, da krieg ich keinen Zero Bills, sondern da krieg ich eine Wärmepumpe rein. Also nur um den Mythos schon mal ganz schnell zu.
Genau, also ich stelle mir vor, sozusagen Zero Bills funktioniert da gut, wo...
Ist Neubau, ja.
Alles
Neubau. Fokus auf Neubau. Ja, wir arbeiten mit großen Fertighausbauern zusammen. Und das war so ein bisschen, damals haben wir das angeteasert. Da hieß es, das werden wir dann mal machen. Mhm. Ja, wir haben letztes Jahr dann unser erstes Zero Bills Home so ein bisschen als Demo-Haus. Ich glaube, das war Anfang Sommer eröffnet hier. Wir haben seitdem mit 2 Fertighausbauern Verträge unterschrieben. Das ist Roth und Kamper, mhm. mit denen wir zusammen jetzt schon entwickeln, die quasi das ihren Kunden, also wenn du jetzt sagst, du willst ein Haus bauen mhm. und du gehst zu so einem Anbieter, dann kann der dir halt sagen, okay, guck mal, wir können das auch so bauen, dass das ein Zero-Bills-Home ist. Da gibt es 1-2 Spezifizierungen, die sich vielleicht leicht ändern oder die man beachten muss, wenn man das baut. Mhm. Dann ist das akkreditiert und dann kannst du quasi diesen Tarif beziehen, wo du nichts mehr für deinen Strom bezahlst, weil Octopus das für dich managt. Mhm. Und wir haben das jetzt mit den ersten Partnern gemacht und wir auch, das ist eine große News, wir haben jetzt 2 weitere tatsächlich kurz zugesagt und unterschrieben. Da ist unter anderem der größte Fertighausbauer in Deutschland mit dabei. Das heißt, wir haben, wenn das so weitergeht, so ein Potenzial, da Tausende, also wirklich 1000 oder mehr von den Häusern jedes Jahr zu bauen, die dann Zero Builds sind. Mhm. Ja, also wenn man guckt, wie viele Häuser werden gebaut und wie viele werden wahrscheinlich Zero Builds Häuser. Das finde ich super spannend, ja. Also ja, von so einem Konzept, das wir hatten, tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr dann zum ersten Haus hier in Deutschland und jetzt zu einem flächendeckenden Rollout weitergebracht. Mhm. Wir haben auch, und das finde ich richtig cool, ist, es gibt die erste Zero Bills Siedlung, die gerade gebaut wird, wow. Im Schwarzwald. Mhm. Da stehen 26 Einheiten von Häusern, alle Zero Bills zertifiziert. Das heißt, alle Leute, die da wohnen, zahlen zukünftig nichts mehr für ihren Strom. Und wir haben sogar noch einen so ein EV-Charging Location mit eingebaut, die dann auch unter diesen Zero Bills läuft.
Wirklich?
Und einen
Free Mobility.
Genau, so ein bisschen Free Mobility. Und wir haben sogar noch einen Carsharing mit dem EV, der da steht, der quasi von den Leuten in der Siedlung sind, die können dann dieses EV benutzen als so ein bisschen als Sharing-Modell. Und das haben wir, also das auch das wieder, das haben wir geschafft, innerhalb von einem Jahr in den Markt zu bringen. Plus wir sind in der Zwischenzeit auch in der Lage, diese Garantie, die wir geben, auf 5 Jahre, auf 6 Jahre jetzt zu erweitern. Mhm. Und das ist so, unsere Kollegen in Großbritannien sind uns ja 1-2 Jahre voraus mit dem Zero Bills. Die können das in der Zwischenzeit auf 10 Jahre garantieren.
Ich würde auch sagen, ist es nicht, also sozusagen erwartbar, wird es immer günstiger und kann, deswegen ist es eigentlich leicht für euch, das für länger zu garantieren? Oder warum könnt ihr das, also...
Genau. Es ist so ein bisschen, warum gibt es überhaupt so eine Begrenzung? Das hat einfach was mit Marktprognosen zu tun. Ja, okay. Wir müssen uns so ein bisschen Langzeitprognosen vom Markt anschauen. Und warum ist es jetzt erstmal eine kürzere Phase gewesen? Wir brauchen mal so 1-2 Winter, um so ein bisschen zu sehen, wie funktioniert das denn in der Location wirklich? Wie ist denn der Verbrauch hier? Und das war auch in Großbritannien, die Kollegen haben auch erstmal gesagt, okay, 5 Jahre können sie vom Modell her sehr gut underwriten. Okay. Ja. Und jetzt haben die irgendwie, glaube ich, 2 oder 3 Winter halt schon mit sehr vielen von diesen Häusern drin und sehen halt, okay, das funktioniert. Es gibt immer noch das Risiko, dass du so Events hast wie ein Ukraine-Krieg oder dergleichen. Genau. Ja. Aber auch das kriegt man dann und das ist so ein bisschen die Sache, wenn das skaliert, wenn du halt viele von den Häusern hast. Und das finde ich so spannend an diesem an diesem Setups, ist ja, sehr viele andere bieten ein ähnliches Produkt an. Ja. Da kommen auch die ähnliche Hardware rein, da kommt meistens noch mehr Hardware, weil nochmal irgendeine Box irgendwo rangeschraubt wird, die dann irgendwie ganz intelligent ist. Dann gibt's noch ein Tablet, dann gibt's die Energiepreise vom Markt, dann gibt's noch einen KI-Agenten oder keine Ahnung was. Ja. Aber dann wirst du so ein bisschen als Hausbesitzer jetzt damit mit deiner eigenen Optimierung allein gelassen. Mhm. wechseln. Mhm. Ja, so. Du bist jetzt ein
Energy. Du musst Bastler sein,
genau,
um es hinzukriegen.
Genau. Du bist Energy Day Trader jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so. Und das finde ich so. Die wenigsten Leute suchen einen neuen Job und ein neues Hobby. Ja. Die wollen eine effiziente Energielösung. Ja. Und es gibt viele, die das machen. Also die finden das mega geil und die lieben das auch zu basteln. Ja, und ich glaube, da haben unsere Konkurrenten ganz eine ziemlich krasse Marktverzerrung wahrgenommen. Als die ihre Produkte gelauncht haben, sind die auf die Leute getroffen. Ja, und die fanden das mega und die wollten mehr sehen und die wollten die Preiskurven sehen und jeden Tag und schauen und sowas. Und dann wurde da immer mehr drauf weiterentwickelt. Die Realität ist aber, das ist eine relativ kleine Zielgruppe. Mhm. Ja, der Gro, 80-90% der Menschen, die haben kein Interesse, sich das anzuschauen. Ja, die wollen das nicht sehen. Und ich finde es sehr spannend, weil wir haben dieses Produkt jetzt mit Zero. Und was bei den anderen das Versprechen ist, so wenn du dich sehr gut optimierst, dann verdienst du sogar noch was, also Money on top. Ja. Und jetzt kommen wir mit Zero Bills und wir promisen das. Und das ist so ganz spannend, das ist so zwei Sachen. Das eine ist so die deutsche Psyche, wo dann sofort, auch jetzt gestern ein Journalist war so, ja, aber null kann das denn funktionieren? Und ich so, die anderen sagen, da gibt's noch Geld raus und das glaubst du, ja, aber null ist dir zu crazy. Das ist so die eine Sache und das andere ist, wir merken auch, also gerade die Early Adopter, die kommen dann auch auf das Produkt und die sind dann auch so, ja, wo ist mein Interface, ja, wo sehe ich denn die Entwicklung? Wir so, hey, gibt's alles nicht, brauchst du nicht, ja, 0 Euro, wir garantieren dir das 5 Jahre lang, don't worry about it. So, und das ist spannend und dann gibt's halt wirklich Leute, die sagen, hey, ich habe ein Haus, ich habe diese ganze Tech investiert, ich baue jetzt hier neu. Und dann muss ich immer noch einen Stromtarif mir holen. Ich muss immer noch was zahlen. So, also was kann ich denn jetzt noch mehr machen? Mhm. Und das ist halt unsere Antwort drauf. Und die Antwort auch auf diese Frage, wenn ich dich jetzt damit alleine lasse, du optimierst dich halt, ja, und dein Haus. Das klappt oder das klappt nicht.
Okay,
ja. Was das Thema aber ist, ist, wir haben jetzt zukünftig ganz viele Virtual Power Plants mit diesen Häusern. Und ich kann halt alle Häuser auch untereinander oder gegeneinander und gegen den Markt optimieren.
Aggregation ist sozusagen genau. Was wert auch für euch. Ja, spannend. Schwarzwald klingt halt auch irgendwie nach Schnee und ich glaube, da kann man Skifahren. Also da ist es auch kalt im Winter, oder?
Da ist schon auch kalt, ja, genau.
Okay, aber es funktioniert, also Zero Build ist ein enger Case, weil muss gut gedämmt sein und deswegen eher Neubau. Es ist jetzt keine Lösung sozusagen für 17 Millionen Einfamilien.
Nee, genau, das nicht. Leider noch nicht. Wir schauen uns das an. Wir haben auch schon mehrere hundert Häuser uns quasi angeschaut und akkreditiert oder versucht zu akkreditieren. Das heißt, was müssten wir machen, dass wir Zero Builds anbieten können? Es läuft immer darauf hinaus, dass du halt doch irgendwie eine energetische Sanierung bräuchtest. Und da bist du halt leider sehr schnell bei irgendwie 100.000 Euro, wenn du da in die Dämmung gehen musst und so. Und dafür sagen wir dann auch, naja, also dafür allein lohnt sich das nicht, nur um nachher zu sagen, ich habe ein Zero-Bills-Home und ich zahle nichts mehr für Strom. Das mag sinnvoll sein, diese Sanierung zu machen und diesen Invest, aber nicht um dann nur des Tarifes wegen sozusagen. Mhm. Ja, wir müssen mal schauen. Da ist ein Thema, wie entwickelt sich die Energiewirtschaft weiter, wie entwickeln sich Strompreise weiter. Wenn wir einen Ausbau an Erneuerbaren haben und mehr Flexibilisierung im Netz, dann haben wir auch mehr von dieser Hebelwirkung zwischen hohen und niedrigen Preisphasen. Können wir das perspektivisch vielleicht auch ausweiten? Ja.
Ich denke immer drüber nach, also sozusagen aus der Optimierungs- und vielleicht Bastler-Perspektive, wie viel Revenue kommt wirklich aus den einzelnen Streams? Also wie viel kommt aus dem Day-Ahead, wie viel kommt aus Intraday Continuous, wie viel kommt aus, macht ihr auch dann Regelleistungserbringung dann sozusagen mit eurem?
Noch nicht, nee. Das ist rein Flexibilisierung, die wir da anbieten. Das ist perspektivisch, da sind die Hürden nochmal ein bisschen höher und auch die Menge an Leistung, die du zur Verfügung stellen musst, die da relevant wird. Also es wird schon nochmal interessant für uns, glaube ich. Wo das richtig spannend wird, ist, wenn man dann wirklich mal sagt, man verwaltet auch mit unser innovativer Ladestromtarif, Intelligent Octopus Go. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal auch drüber geredet, dass der kommt oder dass wir ihn gelauncht haben. In der Zwischenzeit ist er da, extrem beliebt. Also wir haben sehr hohe Sign-up-Quoten. Cool.
Also auch von Leuten, die nur Elektroauto fahren.
Genau. Genau, die sagen, ich habe ein Elektroauto und auch da wieder, das ist ja so ein ähnliches Prinzip. Es ist nicht voll dynamisch, nicht du musst gucken, wie du dich optimierst, sondern du schließt an und über die Zeit, die wir dann haben, das Auto zu optimieren, entwickeln wir quasi einen Ladeplan, der preisoptimiert, der aber auch danach optimiert, wie viel grüner Strom ist im Netz, beziehungsweise belastet ist ein Netz, was sind Prognosedaten, wie das Wetter sich noch entwickelt, also Produktion von Erneuerbaren. Und das optimieren wir für den Kunden. Der Kunde, das ist einfach angeschlossen, der macht dann auch nichts mehr. Aber wenn er losfahren will, wenn er gesagt hat, ich will in, keine Ahnung, 24 Stunden losfahren mit 80% Ladung, dann ist das Auto geladen. Und wir garantieren halt im Rückschluss, dass wir quasi laden dürfen und entscheiden, wann 20 Cent, maximal 20 Cent die Kilowattstunde für den fürs Laden. Damit fährst du 100 Kilometer für 4 Euro. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, welchen Benziner habe.
Mhm.
Und
ich habe einen Oldtimer, 1980 gebaut. Verbraucht relativ viel, ist teuer.
Und die Nachfrage ist sehr groß. Wir haben auch irgendwie E-Fahrer hat es als irgendwie besten E-Ladestromtarif in Deutschland zertifiziert.
Okay.
Also sind wir auch sehr happy drüber und das skalieren wir jetzt auch. Also da haben wir jetzt sehr viel im Bereich EV gemacht, aber das erweitern wir jetzt auch um diese Optimierungsleistung, die wir quasi da anbieten für Wärmepumpen und auch für Batteriespeicher, für Heimspeicher. Mhm.
Ich gucke mal so ein bisschen auf den guten Geist im Hintergrund, wie wir zeitlich sind.
Okay. Ich bin flexibel.
Ja? Ja. Ich meine, Energiezone-Podcast hat natürlich Prio wahrscheinlich bei dir.
Absolut.
Okay, also sozusagen, es klingt alles super nice und ich bin irgendwie auch total beeindruckt von sozusagen dem Marketing, was ihr macht mit Zero Builds. Was könnt ihr noch nicht? Also so ein bisschen so, ich muss mal irgendwie auch ein bisschen kritisch werden.
Ja, ja.
Also sozusagen, was könnt ihr noch nicht? Oder ich fange anders an. So vielleicht, weil ihr seid ja sozusagen von der DNA nicht aus der Solar-PV-Installation gekommen, mhm. sondern irgendwo anders her. Und das wurde gestern auf dem Energiegipfel auch irgendwie diskutiert. Wie viel Solarstrom brauchen wir noch? Und also sozusagen, siehst du für deine Kunden in der Zukunft vielleicht auch welche, die apropos nur Elektroauto, vielleicht nur einen Speicher im Keller haben, den ihr optimiert? Oder ist Solar-PV auf jedem Dach in Deutschland noch so das, wo wir unbedingt hin müssen? So, hast du da einen Take drauf?
Also wir machen keine Solar-PV-Installation, das bieten wir nicht mit an, unter anderem, weil der Markt extrem gesättigt ist. Es gibt schon extrem viel PV, ja, bis zu einem Punkt, dass es halt ein Thema ist. Wir haben...
aber so die Zero Build Home haben natürlich...
Die haben das, genau. Ja. Ja, aber so, das ist so... aber wir verbauen da nicht die Hardware, sondern das ist halt... Der Hausbauer macht das zusammen mit seinem Developer und der hat Gewerke und die müssen nur mit unseren Systemen funktionieren. Ja, aber wir gehen da nicht hin und da kommt ein Octopus-Mitarbeiter und schraubt dir eine Wärmepumpe oder irgendwas ans Haus. Genau, für Zero Builds muss das sein. Ja, aber da ist es so, und das ist ja eigentlich das Thema... Der Strom, der da erzeugt wird in Zero Build Homes, wird ja hauptsächlich in diesem eigenen Kreislauf benutzt. Und ja, da wird auch ein bisschen was gegen das Netz getradet, aber eben dann, wenn es nötig ist und nicht, wenn schon Überschuss da ist. Mhm. Ja. Also die Häuser gehen nicht hin und pumpen dann mittags den Strom ins Netz.
Weil die einen großen Speicher haben können.
Weil die einen großen Speicher haben, genau, weil wir das halt optimieren mit dem Eigenverbrauch. So, Wie ist das in Deutschland? Wie sehe ich das perspektivisch? Ja, also das ist immer so ein bisschen so eine Sache zu sagen, so naja, jetzt haben wir da was inhärent eigentlich gut ist, aber auch da wieder das System, das wir außen drum gebaut haben, kann irgendwie nicht damit umgehen. Jetzt können wir die Sache auch nicht mehr machen. Ja, so das ist ein bisschen so, wenn ich an Oranienburg denke oder sowas, wo wir sagen so naja, weil wir eben keine Smart Meter haben, weil wir nicht auf Flexibilität im Netz gebaut haben, dürfen die Leute jetzt keine Wärmepumpen und die Wies mehr haben. Ja, das ist so ein bisschen so, ja, okay, cool, aber so, dann können wir gleich aufhören. Mhm. Ja, ich glaube, die Herausforderung wird eben sein, zu sagen, wie gehen wir damit um, dass dann ein Haufen Leute sind, ja, die dieses PV haben. Wie muss dieser Strom gefördert werden? Also es ist sinnvoll, da eine Vergütung zu haben, ob du es produzierst, egal ob das jetzt gebraucht wird oder nicht. Auch da, wie alles, ich glaube, die Preisindikation ist da sehr wichtig, ja, zu sagen, habe ich dynamische Netzentgelte und idealerweise, ja, natürlich sind das Speicher, die ich da verbaue. Also das wäre halt auch für die, also wenn ich die Vergütung halt wirklich an den Markt anpasse und sage, es gibt Phasen, wo wir halt einfach keinen Strom im Netz brauchen und dementsprechend ist halt, und vor allem auch regional, wo dann viel PV auf Dächern ist, dann ist es halt nicht sinnvoll, den einzuspeisen, dann wäre es halt sinnvoll, den zu speichern für einen späteren Zeitpunkt. Ja, und damit schaffe ich ja sofort wieder eine Flexibilisierung, die ich auch im Markt wieder brauche für Phasen, wo dann plötzlich nicht genug da ist. Mhm. Also wenn wir uns mal überlegen, diese ganzen PV-Anlagen, die wir haben, wenn die alle in den Speicher speichern würden, die Dunkelflauten, die wir jetzt hatten im November letzten Jahres, man kann da ja plötzlich viel aus sowas rauskompensieren.
Mhm. Speicher war ja hoch und runter ein Thema gestern auch. Ist das was, wo ihr nur so dezentral reingehen wollt? Oder ich meine, so als Stromanbieter könnte man auch drüber nachdenken, man baut, entwickelt oder beteiligt oder sichert sich auch größere Assets irgendwie so gebündelt? Ist das ein Thema bei euch?
Das schauen wir uns tatsächlich an. Ich glaube, das ist nochmal was, was können wir noch nicht. Also das ist noch so ein Punkt, wo wir gerade dabei sind, uns das mal anzuschauen. Ist das was, wo wir reingehen sollten, oder gibt es da schon genug andere Player, die das machen? Wir glauben ja sehr an die dezentralen Assets auch so ein bisschen, also wirklich die ganzen EVs, die dann nachher da draußen rumfahren. Und wie gesagt, dieser Fokus auf Endkunden, das ist ja so ein bisschen unsere Speciality, um dann zu sagen, okay, wenn wir mal, also in Großbritannien haben wir irgendwie 200 oder in der Zwischenzeit 300.000 EVs, die wir steuern, wo wir auch knapp 2 Gigawatt Leistung haben, die wir quasi flexibilisieren können.
Krass.
Und das ist so, da sehen wir so ein bisschen unseren Weg, ja. Das heißt nicht, dass wir nicht auch hier und da, also auch in größere Anlagen mal investieren. Was ich halt spannend finde, ist tatsächlich zu sagen, also das wird jetzt das nächste, dass wir eben unseren Intelligent Octopus Go halt auch für die existierenden Heimspeicher anbieten und da halt wirklich diese Optimierung auch für die Kunden übernehmen, wo wir sagen, wann sind die Phasen, dass es sinnvoll ist, den Strom abzunehmen vom Netz, und das halt auch steuern. Und sonst glaube ich, was mich immer noch so ein bisschen umtreibt, ist dieser Punkt, dass das alles noch in den Eigenheimen passiert, dass das alles bei den Tesla-Fahrern passiert, dass das alles bei Leuten passiert, die schon auch in der Lage sind, diese Technologien sich zu leisten. Ja, und ich glaube, wir müssen sehr stark anfangen, auch einen Fokus immer mehr auf die Leute, also den Großteil der Leute zu legen, die halt eben nicht in einem Eigenheim wohnen, sondern in einer Mietswohnung. Mhm. Ja, wie schaffen wir es, dass die noch stärker beteiligt werden an der Energiewende? Mhm. Ich selbst wohne in der Mietwohnung, ich habe auch keinen Smart Meter, ja, so, und ich habe auch keine großen flexiblen Assets. Aber es gibt Produkte und es gibt Lösungen, wie wir auch solche Leute anbinden könnten. Und da braucht es mehr. Es gibt, der Preisverfall bei den Batteriespeichern ist ja so enorm. Und das ist so ein bisschen so ein Pet-Project von mir, das ich im Hinterkopf habe. Es ist so, aber gibt es vielleicht aus perspektivischen ein Case und ein Szenario, wo ich sage, ich habe selbst in der Mietwohnung vielleicht eine kleinere Batterieeinheit stehen, wo ich auch ein bisschen mit flexibilisieren kann. Und ja, das klingt dann immer sehr schnell so, naja, wie viel Leistung wird denn die haben? Und das ist ja ein Witz im Vergleich zu, wenn ich mir so ein Ding in den Keller stellen kann. Mhm. Aber was auch da vergessen wird, ist, wenn ich ein Haus habe mit zig Parteien und jeder hat so ein kleines Ding oder da auch da, man stellt was Größeres in den Keller, das ist schon auch ein großer Hebel. Genauso wie jedes einzelne EV ein großer Hebel ist, statt einer großen Batterieeinheit, die ich irgendwo in die Landschaft stelle.
Genau, also sozusagen das Äquivalent zum Balkonsolar, Kellerspeicher für Mietshäuser.
Sowas so. In der Art, ja, genau.
Da denke ich auch drüber. Also sozusagen, ja. Spannend. Gibt's noch irgendwas, worauf wir uns ganz besonders, weil wir machen es jetzt, ist Tradition, ja, nächsten Januar treffen wir uns ja wieder, was ich dich dann nächstes Jahr fragen soll, was geklappt hat oder was ist, also wie blickst du auf die nächsten 12 Monate, so, was ist der Ausblick?
Also ein Thema, das uns auch noch sehr am Herzen liegt und das geht auch noch mal ein bisschen weg von dieser ganzen, diesem Tech-Fokus so ein bisschen, ist wirklich noch mal der Strommarkt an sich, wenn ich mir einfach nur sage, Leute, die einen ganz normalen Standardstromtarif haben, ja. Wir haben hier in Deutschland ein Riesenproblem, ist, dass wir viel zu viel zahlen für den Strom. Da gibt es ja diese schöne Zahl, irgendwie 5,5 Milliarden, die Deutschen jedes Jahr zu viel für ihren Strom zahlen. Mhm. Und was jetzt richtig interessant ist, ist, wenn man so ein bisschen guckt, wir sind tatsächlich, gibt es so schöne Maps, wo man sieht, durchschnittlicher Strompreis, den die Leute zahlen, Deutschland am höchsten im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern um uns rum, ich glaube sogar fast alle.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite, wenn man dann aber guckt, was die Neustromverträge kosten am Markt, ja, die sind dann teilweise extrem niedrig. Und da fragt man sich ja schon so, wie passt denn das zusammen? Ja, also wenn ich jetzt einen neuen Vertrag abschließe, ist der teilweise extrem günstig, sehr untermarschig.
Für einen Monat oder sozusagen?
Das nee, also schon, ja genau, ja halt für, keine Ahnung, für die ersten 12 Monate oder sowas. Also so. Und aber im Gro zahlen wir Deutschen alle zusammen viel zu viel für den Strom. Und teilweise ist die Differenz doppelt so viel für Bestandskunden im Vergleich zu Neukunden. Mhm. Und darin liegt halt eine Krux. Der deutsche Energiemarkt ist zu 100% fast, sagen wir mal 80%, auf Tease and Squeeze, also anlocken und abzocken aufgebaut.
Tease and Squeeze.
Ja, also da geht's drum, dass die Leute eben mit viel zu günstigen Neuangeboten rangelockt werden, um dann Jahr für Jahr in jeder Erneuerung richtig ausgewrungen. Und da haben wir Kunden, die zahlen, also wenn du beim Grundversorger bist oder wenn du 10 Jahre lang dann oder 5 Jahre lang deinen Stromanbieter nicht gewechselt hast, dann guck mal nach, weil es kann gut sein, dass du mindestens das Doppelte zahlst von allen anderen am Markt. Und wir haben Beispiele, wo die Leute halt teilweise das Vierfache bezahlen. Ja. Und das ist oft so, dass man sagt, wenn man dann so guckt, das ist dann so im Grundversorgerbereich, Lokale Stadtwerke, dann gibt es natürlich sehr windige Billiganbieter, die auf den Preisvergleichplattformen sich rumtreiben, die alle damit spielen, dass man das Produkt extrem komplex macht, dass man die Kommunikation mit dem Kunden minimiert. Das ist wirklich so, man soll bloß niemand drüber nachdenken über seinen Stromtarif, ja, und dann stellt man und dann guckt man die Kunden, die dann halt nach dem zweiten Jahr Preiserhöhung nicht reagiert haben, da weiß man ja, okay, die werden auch, wenn wir jetzt richtig, wenn wir richtig hochdrehen, werden die auch nicht mehr reagieren. Nee. So. Und wir haben es uns ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da in Deutschland mal ein Licht drauf zu leuchten.
Cool.
Weil wir haben ein großes Problem hier. Es gibt keine Daten. Niemand hat eine wirkliche Datenübersicht. Wir haben kein zentrales Organ in Deutschland, das mal guckt, was sind denn die Preise von Bestandskunden bei deutschen Energieanbietern versus Neukunden. Also die da mal so eine Übersicht generiert. In anderen Ländern passiert es. Wir haben in Großbritannien gibt's Ofgem, die ist damit beauftragt, quasi sowas zu machen. Die
Bundesnetzagentur.
Eigentlich, genau, so. Und aber die machen halt mehr, die regulieren auch den Markt ein bisschen mit. Die gucken, dass alle Energieanbieter fair bleiben und vor allem sich halt nicht asozial gegenüber den Kunden verhalten. Mhm. So, und es fehlt bei uns, dass man wirklich mal sagt, so, okay, wie sieht denn das aus? Wie sind denn diese Preisentwicklungen? Ja, und wie korreliert das auch mit Marktpreisen? Also sieht man, klar, während der Energiekrise sind die Preise hochgeschossen und dann mussten die Energieanbieter die Preise anpassen, aber seitdem fallen die ja wieder stets. Mhm. Ja. Und wir hatten davor teilweise Leute, also Kunden, die auf Preisniveau waren, wie während der Energiekrise, aber schon 5 Jahre davor. Ja, so. Und wir haben jetzt angefangen, wirklich großflächig uns anzuschauen, wirklich Verträge von Kunden. Also wir haben alle unsere Kunden kontaktiert, wir haben Marktstudien beauftragt, wir gehen teilweise door to door oder laden Leute ein, uns ihre Verträge zu schicken, gerade Preiserhöhungsschreiben, um mal eine Datenbank aufzubauen. Mhm. Und wir haben jetzt schon einige hundert.
Vielleicht sollten wir einen Aufruf starten an alle.
Absolut, sehr gerne. Sehr gerne. Wir haben auf unserer Webseite, gibt's da eine Verlinkung zu, wir nennen das Energie Fair ändern. Ja. Mhm. Da kann man seine Rechnung oder insbesondere sein Preiserhöhungsschreiben mal hochladen für uns. Wir prüfen das, wir geben da auch mal eine Auskunft, ob das fair ist oder nicht. Mhm. Und wir nutzen diese Daten, also natürlich nicht die persönlichen Daten, aber diese Preisdaten, um mal wirklich ein Data Lake zu bauen, den man dann auch mit Politik und Journalisten mal diskutieren kann, um zu zeigen, dieses Gefühl, das alle haben. Und das ist nämlich interessant, wenn du nämlich eine Befragung auf der Straße machst, und das machen wir teilweise, das haben wir so für Social Media, teilweise auch wirklich im großen Stil. Wie ist die Wahrnehmung der Menschen gegenüber der Energieanbieter? Mhm. Und die ist nicht besonders gut. Ja, die ist, naja, die zocken mich ein bisschen ab. Wahrscheinlich zahle ich zu viel. Ja, ich muss Ende des Jahres aufpassen. Also sage immer, es gibt so ein Kerngesetz für die Deutschen. Das ist so, mein Energieanbieter wird mich in der Preiserhöhung oder in der Vertragsverlängerung, da wird er mich abzocken. Mhm. Ja, so. Und es ist so tief in den Leuten drin. Und weil es halt auch stimmt, so. Und es ist so, das ist ein bisschen so anekdotisch, aber wenn man jetzt mal wirklich die Daten anschaut, das ist wahr. Also wir erweitern das jetzt auch und werden da, also ich will Zehntausende von Datenpunkten haben und mehr. Aber teilweise sind da Geschichten drin, wo Leute von einem Jahr auf dem anderen, und das ist true, 170% Preissteigerung haben.
Absurd.
Und da reden wir von nicht irgendeinem windigen Online-Business, wo keiner genau was dahinter steckt, sondern wir reden vom größten deutschen Energieanbieter, der mit seiner Brand, die jeder hier kennt, hingeht und Leute so abzockt.
Okay, das finde ich richtig gut. Wir packen wir auch in die Shownotes, leiten euch da ein bisschen unseren sozusagen bescheidenen Traffic von uns weiter. Aber glaube ich, einige sozusagen eingefleischte Energieinteressierte.
Mega. Cool.
Ja, finde ich super relevant und wichtig. Und bin gespannt, was ihr da, und wenn ihr die Daten dann auch irgendwie sozusagen ein bisschen auswertet und teilt und so, dann
auf jeden Fall,
kommt das bei uns auch in die Monthlies oder so.
Cool.
Bastian, danke dir für die Zeit. Mega spannend. Ab jetzt Tradition. Wir sehen uns nächsten Januar.
Ich freue mich sehr drauf.
Hinter uns ist so ein bisschen, hat sich der Nebel gelichtet und die Sonne kommt durch.
Ja, die kommt so ein bisschen durch.
Wie in meinem Kopf. Jetzt ist mir alles ein bisschen klarer geworden. Nee, danke dir für die ganzen Erklärungen. Super spannend und ganz viel Erfolg für euch.
Vielen lieben Dank.
Ja.
Ciao.
Ciao. Moin! Ja, das war's schon wieder mit der Energiezone. Falls ihr jetzt mehr über den deutschen Energiemarkt wisst als vorher, dann hat sich's hoffentlich gelohnt. Falls nicht, dann hört einfach nochmal rein oder schickt mir eure Fragen. Meine persönlichen Takeaways, also Smart Meter, Octopus krempelt da ganz schön den Markt um. Ist halt sehr wichtig. Ohne digitale Zähler bleibt das alles nur Theorie mit der Flexibilisierung, was wir uns da alles vornehmen. Ja. Zero Bills erste Häuser und Siedlungen sind live. Wärmepumpen, Octopus expandiert, während sich da so der Markt noch so sortiert. Und jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr dazu? Was würdet ihr Octopus fragen? Schreibt uns an team@energiezone.org oder schickt mir einfach eine, slidet in meine LinkedIn-DMs, wie man so schon sagt. By the way, wir organisieren auch wieder unser Energiefrühstück rund um die OMR. Wenn ihr dabei sein wollt, dann tragt euch ein unter web.ohne.energy/newsletter oder auf www.energiefrühstück.de ein. Und falls ihr als B2B-Unternehmen euren Energieeinkauf endlich smarter und günstiger machen wollt, dann kommt zu uns, zu mir bei ONO Energy. Wir kennen uns aus. Bis zur nächsten Folge. Bleibt energiegeladen. Ciao, macht's gut.